Ja, wir haben wirklich Grund zum Jubeln. Unser Erlöser lebt. Ist das nicht gewaltig? Heute dürfen wir auch das Abendmahl feiern und das noch gebührend zelebrieren, dass unser Erlöser lebt. Danke vielmal für diese Einführung in diesen Gottesdienst. Eben Thema Heart of Worship, heute mit Posaunen und Zimbeln, oder man könnte vielleicht auch sagen mit Pauken und Trompeten, das wäre vielleicht jetzt die heutige Zeit, aber ich habe bewusst etwas zitiert, was eben auch als Term in der Bibel zu finden ist. Ich war ja selber erst etwa 1,5 Jahre Christ, als ich dann mit einer Ausnahmebewilligung, weil ich mit Simone verheiratet war und sie hatte das A-Semester der Bibelschule schon gemacht, dann durfte ich gleich ins B-Semester zu diesen schon ziemlich fortgeschrittenen Christen, die so aufgewachsen waren oder 10 Jahre schon Christ und dann A-Semester schon gemacht in Gunten und ich kam da blutjung nach Emmetten, wusste wirklich noch gar nicht viel über den Glauben eigentlich. Und da in Emmetten, da habe ich dann 2 neue Arten kennengelernt. Für mich war es damals noch von Singen. Einmal die Pfingstjubellieder. Jakob Zopfi hat mit Inbrunst gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Und das hat mir auch gefallen. Aber eines hat mich noch mehr berührt. Das war, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das hat mir immer, wow, das hat mir so gut getan. Das war schön. Ich habe das geschätzt, die Pfingstjubellieder. Bin fast ein bisschen froh, dass ich das noch erlebt habe, oder? Gut, wir singen ja auch, welch ein Freund ist unser Jesus manchmal. Das war eine gute Erfahrung, das auch dann mehrstimmig zu singen und so weiter. Aber dann waren ja da auch noch die Lobpreiszeiten, haben wir damals gesagt. Und dann gibt es ja eben diese Lobpreislieder, das sind die, die wir eben so gesungen haben, die sind eher ein bisschen schneller und dann gab es dann eben auch noch die anderen Lieder. Zum Beispiel, also Lobpreislied, ein bekanntes damals, habe ich gerne gesungen, nur mit Gott werden wir Sieger sein. Kennt ihr das noch? Das habe ich gerne gesungen. Und dann eben auch dieses andere Lied. Genau, jetzt muss ich natürlich noch einschalten. Weil funktionieren tut es, haben wir schon ausprobiert. Zieh mich hin zu dir her, lass uns zusammen laufen. Die einen oder anderen werden das noch kennen. Und das war schon ein spezielles Lied für mich. Ich wusste jetzt gar nicht, gefällt es mir jetzt oder gefällt es mir nicht? Weil es ist so emotional. Ich habe gedacht, ja, ein Frauenlied. Und dann noch in Molltönen. Denke ich, ich bin ja kein Musiker, aber ich denke, das sind Molltöne. Und dann heißt es da, zieh mich hin zu dir, oh Herr, und halt mich fest. Eben, das ist der Frauenanteil. Komm und führe mich, Herr, in deine Königskammer. Das war mir fast ein bisschen zu viel. Aber irgendwie in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfängt. Okay, Liebe, auch wenn ich ein harter Kerl bin, brauche ich trotzdem eigentlich auch. Und irgendwie wäre es dann schon noch schön, mal so eine Privataudienz mit Gott zu haben. Ich war mir einfach gar nicht sicher, ob das überhaupt die Absicht von Gott ist, mir in seiner Königskammer zu begegnen. Ich hatte da so meine Zweifel. Aber es hat mich dieses Lied jedes Mal, wusste ich nicht recht, singe ich es jetzt gern oder ist es mir zu viel? Und ich stand eigentlich mit diesem Lied auch, kann man sagen, am Anfang einer neuen persönlichen Erfahrung mit Gott. Aber ich denke nicht nur ich, denn auch der Prophet Daniel hat für die Endzeit, für die letzte Zeit, wo die letzten Dinge geschehen werden, etwas gesagt, nämlich über die Erkenntnis Gottes. Genau, das waren diese Momente und ich habe das einfach da erlebt, diese intime Begegnung mit Gott, dass es darum geht, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und das ist das, was eigentlich die Bibel offenbart. Amos, jetzt ist irgendetwas nicht gut, sehe ich gerade. Da fehlt einfach eine Bibelstelle. Tut mir leid. Nein, der Daniel, ich habe ja von da, jetzt bin ich wirklich ein bisschen ab der Rolle, so kurz fassen. Gut, wir sind bei Daniel, genau. Und Daniel hat gesagt, schreib all diese Worte, also seine prophetischen, Gott hat ihm gesagt, schreib die Worte, die ich dir gebe, in ein Buch, das ist bei uns jetzt ja die Bibel, und versiegle es, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Viele werden es erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Daniel 12, 4. Schon interessant, oder? Das heißt, dass diejenigen, die viel in der Bibel forschen, die werden zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Und ich denke, das ist eine Tatsache, die wir beobachten können. Auch im Volk Gottes nimmt die Erkenntnis über Gott so gesehen zu mit der Zeit, oder? Welche Erkenntnis denn in diesem Falle? Ich sehe das heute auch ganz praktisch bei diesem Thema Anbetung. Es ist ja offensichtlich, wir steuern unaufhaltsam und immer schneller auf ein gewaltiges Ereignis zu, gell Ernst? Sagst du dann noch etwas? Oder sagt es Philipp? Genau, Jesus, komme bald. Jesus wird bald wiederkommen und zwar in Herrlichkeit. Das ist nicht ein Ereignis, wovor wir Angst haben müssten. Es ist etwas Wunderbares. Ich hoffe, dass jeder von uns sich von Herzen darauf freut. Von Herzen darauf freut. Jesus wird in Herrlichkeit kommen und der Geist bereitet seine Braut vor. Er schmückt sie weltweit, in allen Kirchen der Welt. Und ich denke, das führt genau zu einem tieferen Bedürfnis und auch Kenntnis über Anbetung. Denn dieses Thema hat sehr viel mit Anbetung zu tun. Wenn man ein bisschen im Internet surft, Anbetung sucht, dann sieht man immer mehr, auch in katholischen Kirchen, nimmt das zu, in den Landeskirchen, überall, in den Freikirchen schon lange natürlich. Ist schon spannend, weil seit Zwingli, kann man sagen, ist da etwas geschehen. Viel ging verloren in den Jahrtausenden vor ihm und jetzt seit ihm entdecken die Kirchen ja immer Neues vom Reichtum des Königreichs. Zuerst einmal sicher die Priorität der Schrift, die Gnade und der Glaube, das war ja auch der Schwerpunkt bei Luther. Danach kam dann gleich mal die Erwachsenentaufe, dass sich Gläubige taufen lassen sollen, nicht Babys. Das war das Nächste, das hat bei Zwingli noch zu einem heftigen Konflikt geführt. Diejenigen, die den Film gesehen haben, wissen, wovon ich spreche, sonst schaut ihn euch noch. Später kam dann die Mission dazu, die Weltmission und auch die Evangelisation, diese Themen, wir müssen die ganze Welt erreichen, mit der frohen Botschaft, dann auch die Erkenntnis, dass man eine persönliche Entscheidung benötigt und dann natürlich auch vor etwas über 100 Jahren dann das Wissen über die Geistestaufe, über die Erfüllung im Heiligen Geist, das sind alles Dinge, die zugenommen haben im Laufe der Jahrhunderte, sind die Christen hineingewachsen in diese Wahrheiten. Und vielleicht eben jetzt ist auch die Zeit schon einige 20, 30 Jahre, würde ich mal sagen, ist dieses Thema schon da, Anbetung und Lobpreis. Alle diese Dinge waren ja nichts Neues eigentlich. Eigentlich war das alles nichts Neues. Aber ihre ursprüngliche Bedeutung, das Wissen über diese Dinge, ist in den 1200 Jahren verloren gegangen, in denen das Christentum Staatsreligion wurde. Kaum war der christliche Glaube zur Staatsreligion erhoben worden, da ist das Wissen verloren gegangen. Und man hat sich nur noch auf die äußeren Dinge konzentriert. Und das war ein großer Niedergang. Auch andere Dinge noch, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Aber auch Jesus hat schon gesagt, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelsreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem Reichtum, aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Das sollte eigentlich in unserem Leben immer wieder geschehen. Das ist natürlich unter anderem auch meine Aufgabe und alle, die eben in diesem Dienst stehen. Altes hervorholen und eben auch Neues. Lasst uns heute Morgen also graben in der Schatztruhe Gottes, in seinem kraftvollen Wort. Und ich möchte einfach einen Moment noch beten. Ich möchte dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass wir vor dir stehen dürfen und unsere Herzen dir öffnen dürfen. Für dein Wort, für den Schatz, den wir in deinem Wort finden. Wir möchten unser Herz dir öffnen, weil du bald wiederkommst in Herrlichkeit. Und wir nicht warten wollen mit Jubeln, bis es soweit ist, sondern wir heute schon besser verstehen wollen, was es bedeutet, dich anzubeten. Hilf uns, Heiliger Geist, sei mit uns, führe uns in die Tiefe, führe uns in deine Königskammer. Amen. Amen. Eben, ich war vorhin ein bisschen verwirrt wegen Daniel, weil ich so begeistert bin von Amos. Jetzt zeige ich euch diesen Vers von Amos. Ja, da steht eben so ein prophetisches Wort, das hat Amos von Gott bekommen. Und da spricht Gott: An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf. Und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über den mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Drei Dinge werden hier erwähnt. Einmal die Hütte Davids. Die verfallene Hütte Davids wird wieder aufgerichtet werden. Dann das Zweite, nicht nur Israel, sondern auch wir in der Schweiz und alle Nationen werden im Einflussbereich dieser Hütte Davids sein. Und das Dritte, das alles kommt vom Herrn, der Herr wird es tun. Es ist sicher auch unsere Aufgabe, aber letztendlich ist es der Herr, der dies tut. Aber eben, worum geht es denn hier mit dieser Hütte Davids? Was ist denn das? Es geht um Anbetung, um die unmittelbare Anbetung Gottes für alle. Die Anbetung Gottes war ja vor David eigentlich von drei zentralen Begriffen geprägt. Heute schauen wir einfach ein bisschen, was ist Anbetung, was war Anbetung im Alten Testament. Und da war zuerst einmal das Wichtigste eigentlich die Bundeslade. Das war eine Truhe aus Akazienholz und Gold. Sie enthielt die zwei Steinplatten mit den 10 Geboten sowie den Stab Aarons. Der Deckel wurde Sühneplatte genannt und auf diesem Deckel seht ihr so zwei so Figuren. Das sind Cherubimen, die ihre Flügel schützend über diese Platte gegeneinander halten und über sie ausbreiten. Und es war eigentlich so, wenn der Hohepriester vor dieser Bundeslade stand, dann war dort zwischen diesen Flügeln die Gegenwart Gottes, ist dort erschienen. Das ist so der Ort, das ist der Ort, wo die Anbetung Gottes stattgefunden hat, vom Hohepriester, der stellvertretend für das ganze Volk vor Gott erschienen ist. Sie hatten ja eigentlich Angst vor Gott. Sie wussten nicht so genau, was geschieht, wenn ich Gott begegne, falle ich tot um. Und einmal hat jemand aus Versehen die Bundeslade berührt und ist dann tatsächlich gestorben. Also das war wirklich ein Ort der Gegenwart Gottes, der gleichzeitig eben auch sehr furchteinflößend war. Und nur der Hohepriester war überhaupt in der Lage, dort hinzutreten. Es war auch nur ihm erlaubt. Man muss es so sagen. Dann war da noch das Zelt der Begegnung. Und in diesem Zelt der Begegnung stand, ihr seht da ganz hinten, seht ihr, hier ist die Bundeslade und hier ist ein Vorhang, der eigentlich diesen Teil abtrennt, diesen Vorraum. Und um die Stiftshütte herum stand auch noch ein großer Hag eigentlich, eine Absperrung, dass nicht alle da rein konnten. in diesen heiligen Bereich. Aber der innerste, der heiligste Bereich, das war diese hinterste Kammer. Da war es eigentlich praktisch vollkommen dunkel. Und dort, wie gesagt, durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hineingehen, um stellvertretend für ganz Israel Buße zu tun oder auch Fürbitte zu leisten. Genau, die Bundeslade, das Allerheiligste, stehen für diese Begegnung mit Gott, für eine intime Annäherung, geschützt vor den Blicken der anderen, wo einfach etwas läuft zwischen Gott und diesem Hohepriester. Einmal im Jahr nur durfte er dort rein. Also das war wirklich eine sehr, 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 sehr exklusive Angelegenheit. Die Stiftshütte aber ist nicht zu verwechseln mit der Hütte Davids. Israel zog 40 Jahre mit dieser Stiftshütte rum. Genau, muss ich noch den Hohepriester zeigen. Zog 40 Jahre mit dieser Stiftshütte herum in der Wüste. Dann wurde sie nach Israel gebracht und dann mitten in Israel aufgebaut. Nach der Besiedlung Kanaan stand sie etwa 300 Jahre in Silo, etwa im Zentrum von Israel. Um das Jahr 1000 vor Christus befahl David, dass die Bundeslade in die neue Hauptstadt gebracht werden solle oder in die Nähe der neuen Hauptstadt, das war Jerusalem. Und da ist dann die Bundeslade umgezogen und war dann, da gab es noch eine Zwischenepisode, darüber werden wir nicht sprechen, könnt ihr nachlesen in der Bibel. Aber letztendlich stand sie dann tatsächlich etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort stand sie dann 40 Jahre. Das ist eben die Hütte Davids. Dort hat David dann einfach ein Zelt um diese Bundeslade gebaut. Er hat nicht das ganze Heiligtum mitgenommen, er hat nicht die ganze Stiftshütte mitgenommen, nur die Bundeslade und ein neues Zelt. Warum er eine neue Hütte aufstellen ließ, wissen wir nicht. Möglicherweise war die alte schon einfach baufällig. Ich meine, die war 300 Jahre alt und vielleicht konnte sie auch die Bundeslade nicht mehr genügend schützen. Das wissen wir nicht. Das Besondere an der Hütte Davids ist, dass David gleichzeitig mit diesem Umzug eine gewaltige Reform eingeführt hat. Das ist eigentlich das Bedeutungsvolle. Welche Veränderungen gab es, als diese Bundeslade umgezogen ist und in diese kleine Hütte gestellt wurde? Vergleichen wir das einfach einmal ein bisschen. Die Stiftshütte, das war ein echtes Prunkzelt. Also da wurden die edelsten Materialien verwendet. Also ihr könnt das auch nachlesen mit viel Gold, kostbaren Teppichen. Delfinhäuten, das war jetzt extrem teuer damals, edle Hölzer und so weiter. Sie bestand aus, wie ihr gesehen habt, verschiedenen Kammern, genau, wo aber letztendlich eben nur der Hohepriester Zutritt hatte. Die Hütte Davids war einfach, simpel. Da wird nichts beschrieben, findet ihr nichts in der Bibel. Es heißt ganz einfach, die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte errichten lassen und an den vorgesehenen Platz in der Mitte gestellt. Das Spannende an diesem Zelt, das Spektakuläre, war eben nicht die äußere Form. Diese Hütte Davids war revolutionär in seiner Verwendung. Die Stiftshütte war total anders, das war ein totaler Gegensatz. In der großen Stiftshütte, das war wie ein Schlachthof, da war ein Riesenbetrieb zu Festzeiten, war da ein Riesentumult, da wurden Tieropfer dargebracht. Nur im Hauptzelt in der dritten Kammer, nur da war es dann ein bisschen ruhiger. Hingegen die Hütte Davids, da war kein Tieropfer, da war einfach Musik, da war Freude, da war Lobpreis. Die geistliche Atmosphäre war dementsprechend sehr unterschiedlich. In der Stiftshütte, da war eine Atmosphäre der Unsicherheit, denn da gab es viele Regeln, Gesetze und was man tun durfte und nicht tun durfte und wer was tun durfte. Und wenn die falsche Person irgendwas gemacht oder berührt hatte, dann war das ein Riesengeschrei und da wurden die bestraft, also ernsthaft bestraft. Also wenn da jemand einfach nur schon ins Heiligtum hineingelaufen wäre, nicht ins Allerheiligste, da wäre er wahrscheinlich schon gesteinigt worden. Und da war schon, das war nicht so eine tolle Atmosphäre für die meisten Leute. Und dann innen wieder dann im Allerheiligsten, da war es dann wieder dunkel und vielleicht eine Stille im Normalfall, wenn nicht gerade ein Fest war. Aber in der Hütte Davids, da war Freude, da war Lobpreis, da war Anbetung, da war eine total andere Atmosphäre. Insgesamt 4000 Musiker waren dort und haben ihren Dienst verrichtet. Die Opferungen der Stiftshütte waren täglich, einfach einmal im Tag, vielleicht nach einem bestimmten Muster, aber die Anbetung in der Hütte Davids war ununterbrochen. Ununterbrochen. Alle Menschen hatten Angst in der Stiftshütte, aber in der Hütte Davids, da durften alle hinkommen. Da durften sie hinkommen, frei, mit aller Freimütigkeit. Hier lesen wir noch etwas. 4000 Leute, habe ich gesagt, sollten den Herrn loben und ihren Gesang mit den Instrumenten begleiten, die David dafür herstellen ließ. Also jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, das war nicht so ein heiliger, ruhiger Ort. Das war nicht, wenn du irgendwo in einer katholischen Kirche hineingehst und alle sind dann ganz ruhig. Da war also keine andächtige Atmosphäre. Also ich bin nicht gegen andächtige Atmosphäre. Die Bibel sagt, wir sollen mit dem Herrn reden in unserem stillen Kämmerlein. Also ihr dürft gerne ganz andächtig, wenn das eurem Herzen entspricht, Gott anbeten in eurer Kammer. Da müsst ihr nicht immer einen riesen Lärm veranstalten. Aber in der Hütte Davids, da war es definitiv nicht leise. Da war Leben, da war Freude, da war Musik. Und die haben ihr Bestes gegeben und wir lesen von Jubelschall und von lautem Klatschen und von fröhlichem Lärm. Sogar dieser Term wird in der Bibel gebraucht, macht fröhlichen Lärm für Gott. Das ist schon interessant, oder? Das ist halt auch eine andere Kultur natürlich. Aber einfach, dass wir verstehen, es ist nicht heiliger, wenn wir ganz leise sind. Denn an diesem Ort hat David, der immerhin ein Prophet Gottes war, verspürt, Gott freut sich, wenn die Menschen einfach mit ihrer ganzen Emotionalität vor ihm versammelt sein dürfen. Dann vielleicht die wichtigste Veränderung, die Stiftshütte durfte, wie ich vorhin schon gesagt hatte, nur vom Hohepriester betreten werden. Das Allerheiligste war tabu, sogar für die normalen anderen Priester war auch das Allerheiligste tabu. Hingegen die Hütte Davids bot allen Menschen Zugang. Alle durften kommen. Sie durften vermutlich nicht rein in die Hütte, weil man durfte ja die Bundeslade immer noch nicht berühren. Das war wirklich nicht erlaubt. Aber man durfte davor stehen, ganz in der unmittelbaren Nähe. Durfte man hingehen und sie versuchen, einen Blick zu erhaschen auf diese Bundeslade. Und ich könnte euch das vorstellen, die Leute sind wirklich gekommen, in Scharen sind sie herbeigeströmt von Jerusalem her. Besonders als sie dann herbeigetragen wurde auf den Schultern der Leviten, das war ein Riesenvolksfest. Unbeschreibliche Feststimmung. Gott kommt zu uns. Denn man hat in dieser Zeit wirklich die Bundeslade gleichgesetzt mit der Gegenwart Gottes. Hier ist die Gegenwart Gottes und Gott kommt nach Jerusalem. Dort, wo am meisten Menschen wohnen, dort ist Gott. Auch Frauen und Kinder durften kommen. Auch das ein gewaltiger Unterschied. Im Heiligtum gab es nur Männer. Und da durften plötzlich Frauen und Kinder dabei sein, teil sein, hören, wie die Leviten und die Sänger und alle Gott gepriesen haben und sie durften mitsingen diese Lieder. Sie waren Teil dieser großen Anbetung. Sogar Fremde, auch Fremde konnten kommen, sie wurden nicht weggejagt, das war ein offener Raum. Da gab es in diesem Moment gab es kaum Grenzen. Die einzige Grenze, die gebildet wurde, waren die Priester oder eben die Sänger selber, die Leviten. Denn David hat sie eingesetzt, 1. Chronik 16,4, und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten. Also die einzige Barriere zwischen der Bundeslade und den Menschen, das waren die tanzenden, singenden, spielenden Leviten. Das war der Vorhang. Ein neuer Vorhang von Lobpreis und von Anbetung. Alle Menschen konnten so Anteil haben an dieser Anbetung. Und seht ihr, damit nahm David etwas vorweg, was erst 1000 Jahre später geschehen würde. Das war 1000 Jahre, bevor Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. 1000 Jahre, bevor in diesem Moment, in dem Jesus starb, der Vorhang des Tempels, der ja gebaut worden ist nach dem Vorbild der Stiftshütte. Und dieser Vorhang ist genau in dem Moment auseinandergerissen, als Jesus gestorben ist. Aber Achtung, in diesem Tempel zur Zeit Jesu stand keine Bundeslade. Die war schon verloren gegangen. Die war schon weg. Und dieses Allerheiligste war eigentlich leer. Ein bedeutender Unterschied zu dem, was bei der Hütte Davids möglich war. David hat das vorweggenommen und dann ist es geschehen, dass dieser Vorhang auseinandergerissen ist von unsichtbarer Hand und Gott gesagt hat, von jetzt an durch das Blut meines Sohnes, durch den Tod und die Auferstehung meines Sohnes Jesus Christus kann jeder Mensch ungehindert ins Allerheiligste hineintreten, wenn er denn dieses Opfer von Jesus persönlich für sich angenommen hat. Unglaublich eigentlich, oder, was David hier gemacht hat. Nun beginnen wir zu verstehen, welche prophetische Dichte da war in diesem Moment. Ein unglaublicher Zeitpunkt, 40 Jahre lang. So lange wie Israel in der Wüste war, so lange hatten sie ungehindert den Zugang zu Gott. Und dann kam der Tempel. Ah, das war echt ein Rückschritt, oder, dieser Tempel. Zu dem, was vorher da war. Er hat eine neue Ordnung eingeführt, die wurde dann mit dem übrigen Tempeldienst verschmolzen. Also in dem Moment, als der Tempel gebaut worden ist, war dann die Musik und das ständige Musizieren vor Gott auch ein Bestandteil der Tempelordnung. Wir spüren hier etwas. David war nicht nur König, er war auch nicht nur ein Anbeter, der viele Lieder geschrieben hat. Er war auch ein Prophet. Er hat diese Dinge total miteinander verknüpft. Denn er hat hier etwas gemacht, eine Reform, das wäre ihm eigentlich gar nicht zugestanden als König. Das hätten Priester machen müssen. Und er war ein priesterlicher König und Anbetungsleiter. Es gibt eigentlich nur 3 Personen in der Bibel, die bisher als Priester und König bezeichnet worden sind oder überhaupt bezeichnet werden bis heute, kann man fast sagen. Zum ersten einmal sicher Melchisedek, von dem haben wir auch letztes Mal kurz etwas geredet. Er war Priester und König und man weiß nicht genau, woher er gekommen ist. Er ist so ein Urtyp dieses königlichen Priestertums. Dann war es eben David selber, wie wir gesehen haben. Und der Letzte ist wer? Jesus, oder? Jesus, ja. Er ist Priester, König, Prophet, er ist alles. Aber was bedeutet das jetzt für uns persönlich? Was David eingeführt hat in diesem Moment mit dieser Hütte Davids, ist auch für uns wegweisend. Wenn wir das ein bisschen verstehen, worum es hier gegangen ist, dann können wir auch erst verstehen, was unsere Würde ist, was unsere Position und unsere Stellung vor Gott ist. Und Petrus hat es gesagt in seinem Brief, in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Petrus sagt, auch wir sind jetzt in dieser Position eines Melchisedeks, eines Davids, ja sogar eines Jesus. Weil so wie Jesus immer die Ehre seines Vaters gesucht hat oder den Heiligen Geist auf ihn verwiesen hat, so sollen wir auch immer die Ehre unseres Vaters im Himmel suchen, als priesterliche und königliche Nation, als priesterliches und königliches Volk. Es ist unsere Aufgabe, den Herrn anzubeten in seinem Heiligtum, und zwar im Allerheiligsten. Diese neue Ordnung Davids mit der Hütte Davids oder dem Zelt Davids entspricht zu 100% dem Herzen Gottes. Es ist die Opferordnung, welche noch aus der Zeit Mose und Aarons stammte, und er hat diese dann erweitert und vertieft. Darum ist es wichtig, dass wir auch das Alte Testament respektieren als eine Leitschnur für unser Leben, weil hier sind solche Schätze drin. Und wenn wir die Opferordnung der Stiftshütte lesen, werden wir schon staunen und etwas verstehen über unseren Dienst auch vor Gott. Aber wenn wir dann noch sehen, was in der Hütte Davids war, dann wird unser Verständnis noch einmal total ausgeweitet. Zur Zeit der Tempel, also bevor Jesus gestorben ist, bis zu dieser Zeit war die Opferordnung, die Gott über Moses gebracht hat, nicht aufgehoben. Müssen wir uns bewusst sein. Sie war nicht aufgehoben. Warum? Denn das vollkommene Opfer war ja noch nicht geschehen. Und darum musste das weitergeführt werden. Das ist der Unterschied zwischen der Hütte Davids und uns. Jesus ist aber gestorben, hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Was bleibt da noch übrig? Keine Opfer mehr, oder? Keine Tieropfer mehr. Was übrig bleibt, das ist wirklich das, dass wir Jesus anbeten sollen. Anbetung bleibt übrig. Anbetung zu jeder Zeit, an jedem Ort, von jedem Kind Gottes. Und das haben auch die Jünger ganz klar so gesehen. Und beim Apostelkonzil in Jerusalem haben die Jünger darüber beraten, ja, was sollen wir jetzt diesen Heiden sagen? Was sollen wir ihnen sagen? Und es gab damals ja noch Leute auch bei den Christen, die haben gesagt, auch die Neuen, die Christen oder diejenigen, die zum Glauben kommen aus den heidischen Völkern, sie müssen sich beschneiden lassen. Sie müssen die Opferordnungen einhalten. Sie müssen zum Tempel kommen. Einmal in ihrem Leben müssen sie nach Jerusalem ziehen und eine Taube opfern oder besser noch natürlich ein Lamm opfern. Und sie haben dort beraten und der Heilige Geist ist über sie gekommen. Und dann hat Jakobus dann dieses Wort der Erkenntnis gesprochen und der Weisheit, welches bis heute gilt, bis heute, wenn wir heute Abendmahl feiern. Und er zitiert was oder wen? Er zitiert genau den Propheten Amos, wie wir ihn am Anfang gehört haben. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Ja, die Hütte Davids war zerfallen, aber Gott hat sie wieder aufgebaut. Dabei geht es nicht um Zeltleinen, Holzgerüste und auch nicht um eine Truhe aus Akazienholz, eingefasst mit Gold. Das alles ist bedeutungslos heute, sondern es geht einfach nur um das eine, das übrig bleibt. Die barrierefreie Anbetung Gottes in unmittelbarer Nähe Gottes für alle, die das wollen. Ob wir ihn nun mit Pauken und Trompeten, mit Posaunen und Zimbeln oder mit E-Piano, Gachon und Mikrofonen loben und preisen, ist völlig unbedeutend. Das ist nicht das, darum geht es ja nicht. Worum es geht, ist dein Herz. Bist du bereit, Gott zu ehren mit deinem Leben? Bist du bereit, ihm dein Herz zu öffnen? Bist du bereit, ihm zu begegnen, in seine Nähe zu kommen, ohne Angst? Nicht Angst zu haben, wenn ich ins Allerheiligste gehe, dann trifft mich der Schlag, der Blitz oder sonst etwas. Sondern zu sagen, ich komme in deine Nähe, Gott, Vater. Ich will vor dir sein, voller Vertrauen und mein Herz dir öffnen. Man kann ja von David halten, was man will. Es gibt auch einiges über ihn zu erzählen, was jetzt nicht gerade so glorreich war. Aber er war trotzdem, trotz allem, der großartigste König, den Israel jemals gesehen hat, außer vielleicht Jesus. Weil sein Herz voll Lobpreis und Anbetung für Gott war. Er hat Gottes Ehre gesucht und er war so erfüllt von diesem Drang und dieser Liebe zu Gott und Gott ehren zu wollen, auch mit Worten, mit Taten, mit seinem ganzen Leben, dass er, dieser David, hat das Herz Gottes berührt. Er war der Mann, von dem es heißt, er war nach dem Herzen Gottes. Das hat Gott selber gesagt. Ich erwähle mir einen Mann nach meinem Herzen. Heute hat er sich Millionen, Milliarden von Männern und Frauen erwählt, nach seinem Herzen. Und du gehörst auch dazu, bin ich ganz sicher. Es gab viele, die waren aus besserem Haus als David. Viele, die gerechter waren als David. Es gab auch viele, die konnten schöner Laute schlagen oder singen als David. Aber es gab keinen, der Gottes Herz so berührt hat. Und es gab auch keinen, der sein Herz so berühren ließ wie David. Und darum geht es auch heute. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann sind wir eigentlich in dieser Hütte Davids. Dann stehen wir im Allerheiligsten. Und zwar du ganz für dich. Auch wenn viele Leute um dich herum sind, ist es ein absoluter intimer Moment, wo Gott dir begegnen möchte, wo Herz und Herz sich berühren sollen. Gott hat sein Herz für dich ganz bestimmt geöffnet. Da möchte ich dich fragen, hast du dein Herz auch für Gott geöffnet? Bist du bereit, ihm zu begegnen? Mir war es zu peinlich vor 30 Jahren. Heute ist es mir nicht mehr peinlich. Heute ist es mir nicht mehr zu intim. Heute ist es mir nicht zu nahe. Denn heute weiß ich auch, mir ist alles vergeben. Jesus hat alles für mich gut gemacht. Willst du ihn anbeten? Wir werden nachher auch noch die Anbetungszeit integrieren, Anbetung, Abendmahl ineinander fließen lassen. Genau das ist dort geschehen. Und du kannst es heute auch tun, gerade dann, wenn wir Abendmahl feiern. Lass uns jetzt einfach so vor dem Herrn sein, Herz und Herz berühren. Amen. Amen.